So, ich probiere es mal von hier. Mal sehen, ob die Perspektive ganz gut ist und der Platz. Finster ist. Ja, ich habe ein Thema mehr mitgebracht, was mich lange Zeit beschäftigt hat. Und das ist ja eigentlich vor 2 Jahren, ne, wo so alles so anfing, so drunter und drüber und solche hin und solche her, die da so um sich greift in großem Maß. Da fängt man auf einmal an, mal die Offenbarung wieder zu lesen. Ne? Ist man ganz neugierig. Dann liest man die und vielleicht dieses Jahr, wo wieder so ja, Ereignisse sind in unserer Welt, die einen ja ziemlich auch nah rankommen. Heute Nachmittag Flüchtlinge hier bei uns, also auch dieser Krieg ist da sehr nah an uns herangetreten und die Auswirkungen, spätestens an der Tankstelle, kriegt man es noch einmal mit, auch im Geldbeutel. Und dann ist so, na, was ist das? Was bedeutet das jetzt? Und da will man so lesen und wissen und ist dann so fokussiert darauf. Ne? Wo stehen wir denn? Auf welchem Kapitel sind wir denn? Ne? 8, 9, 10, was auch immer. Und mein Anliegen ist eigentlich mehr, einen Perspektivwechsel dahin zu bekommen, wenn wir die Offenbarung lesen. Perspektivwechsel habe ich den Begriff. Da gefällt mir, da gibt es nämlich, also in den letzteren Jahren war das so, da können nämlich die Beamten, der Bürgermeister oder wer auch immer, die haben da mal eine Chance, in irgendeiner Einrichtung zu gehen und mal 1 oder 2 Tage da was zu machen. Also ne, ob die in Kindergarten oder irgendeine Behindertenwerkstatt oder was auch immer oder Krankenhaus, haben die ja Chance, mal da reinzuschnuppern und mal einen Perspektivwechsel und mal den Schreibtisch zu verlassen und Bildschirm und mal sehen, wie ist es denn da an der Basis. Wie ist es denn im wahren Leben? Das wäre schon fast etwas ironisch ausgedrückt oder spitz. Aber das finde ich gut. So ein Perspektivwechsel. Und ich möchte ja, die ersten Verse mal hier lesen von der Offenbarung. Dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knecht zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. Und er hat sie durch seinen Engel gesandt, und seinen Knecht Johannes kundgetan. Also hier haben wir schon eine ganz schöne Linie. Da ist Gott, der Jesus Christus diese Worte weitergibt. Und Jesus Christus gibt sie an einen Knecht, einen Engel weiter. Das ist schon der Nächste. Und dieser gibt sie den Johannes weiter. Nummer 4. Jetzt sind wir, die wir sie lesen. Nummer 5. Der bezeugt das Wort Gottes und das Zeugnis von Jesus Christus, also dieser Engel, dieser Bote, dieser Knecht, alles, was er gesehen hat. Und jetzt, selig ist, der da liest und der da hört und die da hören die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Also, das liest man schnell durch, das ist immer der Anfang, ne? Da ist noch nicht so viel an Ereignissen. Aber da steht, selig ist, der da liest, der da vorliest. Klar, damals war das in den Gemeinden üblich, dass es vorgelesen wurde, weil nicht jeder so ein Buch haben konnte. Und die diese Offenbarung, dieses Buch, diese Worte hören. Diese Worte der Weissagung. Da gibt es im Neuen Testament 2 verschiedene Worte, die einfach dieses glückselig oder dieses selig ausdrücken. Und die, zum einen nimmt man da Wort, das ist gerettet und heil, nicht? Also so selig, glückselig, wie gerettet und heil. Und dann gibt es noch so ein anderes Wort dafür, das ist so freudentrunken, glücklich zu preisen. Und genau dieses Wort hat man hier genommen. Also freudentrunken und glücklich zu preisen, wenn ihr die Offenbarung vorgelesen bekommt oder wenn ihr sie liest, diese Inhalt, diese Botschaft, wenn ihr sie wahrnimmt. Ich habe immer andere Erinnerungen daran. Und die Bibel endet im 22. Kapitel mit dem Vers oder In dem 22. Kapitel, im Schlusskapitel, steht dieser Vers: Glücklich, wer sich nach diesem Buch mit seiner prophetischen Botschaft richtet. Weil das Wort sei NGÜ, eine andere Übersetzung. Also am Anfang, glücklich ist, wer das liest und wer es hört. Und am Schluss noch einmal, also genauso glücklich, freudentrunken, glücklich zu preisen ist der, wer sich an diesem Buch, an seine prophetische Botschaft richtet, wer sie zu Herzen nimmt und hält. Das heißt also für die Leute damals, sie haben das schon mehr verstanden auch hier, wenn der Anfang und das Ende mit den gleichen Worten so ist, das heißt das Ganze zwischendrin, was da steht, und was wir vielleicht beim Lesen nicht so empfinden, sagt eigentlich aus, glücklich sind die Leute. Die können sich freuen darüber, die können glücklich sein. Nun ist das vielleicht ein bisschen eine steile Behauptung oder ein steiler Satz, wo man eigentlich so die Offenbarung, wenn man sie mal so durchliest, ist man dann immer so hinterher so gemischt. Ne? Also da gibt es Dinge, die Gerichte, Sachen, die einen berühren. So vielleicht verängstigen, vielleicht nicht, aber doch irgendwie, wo man sagt, hoffentlich nicht zu meinen Zeiten, hoffentlich nicht bei mir. Und andere Sachen, die einfach also frohe Verheißungen und Botschaften sind. Die Offenbarung ist kein Buch der Panik oder ein Buch, was Angst machen soll, sondern sie stellt unser Vertrauen zu Gott auf den festen Grund. Das ist das Ziel. Sie möchte, dass wir in manchen Katastrophen, in Zeiten der Not oder wo wir in Nöten sind, nicht in Panik geraten. Das möchte sie. Dass wir fokussiert sind auf Jesus Christus, der Herr ist, der regiert. Wir lesen von Zeichen der Endzeit, von Kriegen, Hungersnöten, Erdbeben, Verfolgung, Verrat, Abfall, vom Glauben, vom Erkalten der Liebe. Aber die sind noch lange nicht das Ende. Es ist eher so eine Spirale, die da also bezeichnet wird oder die beschrieben wird, wo so viele Dinge zutreffen, wo wir sagen, ja, das stimmt zu unserer Zeit. Da ist Kriegen, das sind Erdbeben, das sind Nöte, das ist Hunger, das sind Seuchen, da ist Verfolgung. Aber es ist eine Spirale, die einfach zunimmt. Und das am Anfang in den ersten Sätzen heißt ja auch, dass diese Dinge bei Zeiten eintreffen, was in Kürze geschehen soll, genau, im Vers 1. Es heißt also, dass das, was dieser Bote den Johannes gezeigt hat, Dinge sind, die gar nicht so in großer Entfernung waren, die in Kürze eintreffen werden. Und es ist sehr viele bildhafte Darstellungen gewählt worden, die aber die Leute in der damaligen Zeit verstanden haben, weil sie diese Bilder in ihrem Umfeld kannten, weil sie diese Bildersprache verständlicher war als für uns heute. Es sind viele Bilder, die kommen auch im Alten Testament vor, im Danielbuch, im Ezekielbuch, von manchen Tieren, die da so berichtet werden und Ding. Die haben die Leute, die Juden damals verstanden. Und manche Bilder wurden auch so gewählt, weil die Christen damals verfolgt worden sind, auch von den Römern, von diesen Tertullianen und anderen Kaisern, die wirklich Christverfolgung da sehr ernst genommen haben und manches in Bildern halt geschrieben wurde, damit es nicht offensichtlich ist für jeden, der es liest, sonst wäre das Buch nie gedruckt worden und nie verbreitet worden, das hätten sie gleich die Römer da angezündet, verbrannt oder verfolgt. Also die Leser hatten schon was gewusst, von den mit den Bildern etwas anzufangen, was uns für uns vielleicht heute schwerer ist. Dann kommen in den nächsten Kapiteln oder Versen wird er von den sieben Gemeinden berichtet. Und da wird geschrieben, wie ja, in der Hand Gottes diese sieben Sterne sind. Das ist so ein Bild dafür, für ja, Boden, für Engel, für die Leiter der Gemeinde, also wo so eine Beziehung da ist, die sie aufrechterhalten, die sie führen. Und diese Gemeinden, die werden als Leuchter dargestellt, aus Gold, reinem Gold. Gold ist immer sowas, was so Reinheit widerspiegelt, etwas Wertvolles, diese Leuchter, ne, die da vor Gott sind. Und aber diese Gemeinden werden eigentlich ganz anders dargestellt in diesen sieben Beispielen oder sieben Schilderungen. Die sind nicht so rein, wie ja, das Gold eigentlich es ausdrückt. Und das sind zwei Gemeinden, die ersten, die dafür stehen, ja, die waren reich, die waren ja, satt, sie hatten Wohlstand. Und dieser Wohlstand hat so diese Beziehung zu Jesus Christus ein Stück aufgelöst, ersetzt. Sie sind eigentlich geistlich arm, satt, aber geistlich arm. Dann kommen wieder zwei weitere Gemeinden, die stehen so für die Verfolgung oder darin, ne, wird berichtet, wie sie verfolgt werden, bis aufs Blut, was die Leute auch da in dieser Zeit erlebt haben. Und dann wird noch von drei weiteren Gemeinden erzählt, berichtet, ja, die stehen so in der Gefahr von Kompromissen irgendwie eingegangen. Sie hat sich vermischt mit heidnischen Kult, Religionen, irgendwo immer Kompromisse gemacht und haben diese Liebe verloren, diese Beziehung. Aber neben diesen ganzen Mahnungen und Drohungen bekommt jede Gemeinde eine Verheißung. Und das ist das Ziel von diesen Schreiben an diese Gemeinden. Das ist die Botschaft. Alle, die da durchhalten, die nahe bei Jesus bleiben, die wieder sich darauf besinnen, die wieder diesen Blick an Jesus Christus richten, an diese enge Beziehung, an diese Reinheit, an diese Treue zu ihm, die werden leben, die werden nicht vergehen. Die kommen, ja, die werden durchhalten. Die werden ja den Siegeskranz erhalten, so wird es beschrieben, auch wieder so bildhaft. Also hier geht es nicht in erster Linie um das Gericht, Schluss, aus, vorbei für die Gemeinden, wer also ja, abfällt oder sich da die Orientierung verliert, sondern es geht immer wieder um diesen Aufruf, diese Perspektive der Korrektur, wieder nah bei Jesus zu sein, um gerettet zu sein, um einmal das Ziel zu erreichen, den Sieg zu erringen. Wir lesen dann von verschiedenen Katastrophen in der Offenbarung. Ja, das beginnt mit diesem Thronsaal, wo Gott beschrieben wird in seiner Herrlichkeit, in seiner Größe, in seiner Autorität, sehr bildhaft. Wir lesen da von diesen 24 Ältesten, die so das symbolisch darstellen, ne, die Israel, diese 12 Stämme und diese 12 ja, Jünger Jesu oder die Apostel, also das ist das Bild für das Neue Testament, das sind so die höchsten Würdenträger, die Gott verehren, also die höchste Ehre bringen aus dieser Richtung, das soll das darstellen. Er ist würdig, er ist der Herr, also die allerhöchste Verehrung für ihn. Dann werden noch so ja, wie Tiere beschrieben, ne? Oder so einer mit einem Löwenkopf, also ein Löwe, der also Stärke, Macht, also König der Tiere, der kann sich erlauben, da am Tag 20 Stunden zu schlafen, der braucht vor nichts Angst haben. Er ist ja, König, er ist so, ne, in der Tierreich, also dieses Wesen und dann ein Adler, der frei ist, vor der auch vor nichts, ein Bild für Freiheit, für der wird nie gejagt. Der Stier für Kraft. Dann, ja, der Mensch, ne, Gesicht eines Menschen, das ist so diese Weisheit, also die Krone der Schöpfung. Auch die beten den Vater an, den Herrn auf dem Thron. Und dann kommt diese Frage, oder dieses Buch, diese Schriftrolle mit diesen Siegeln, wer ist würdig, dieses Siegel aufzutun? Und das ist das Lamm, das da also dargestellt wird, wie geschlachtet, ne, also ja, wie geopfert. Und mit dem Öffnen dieser Siegel wird da in der Offenbarung geschrieben, dass da immer Gerichte kommen. Und mich hat ein was hat mich da beeindruckt auch angesprochen. Also das, was dann in dieser, auf der Erde geschieht, sind immer Gerichte. Also Dinge, ob das Hungersnot oder Krieg oder Erdbeben oder was für Dinge alles beschrieben werden, es sind Gerichte, aber es das Lamm öffnet. Der sich hingegeben hat für diese Menschen, für diese Welt, der sein Leben geopfert hat, der geschlachtet worden ist, der ist würdig. Nicht jemand, der Macht hatte und der drüber steht. Es geht nicht um Rache, es geht nicht um irgendetwas kaputt zu schlagen, sondern derjenige, Jesus Christus, der sich hingetan, sein Leben gegeben hat, der wirklich sich aufgeopfert hat, der ist da würdig, dieses Siegel, aber auch diese Gerichte da zu beginnen oder hineinzubringen in diese Welt. Ja, wir lesen dann verschiedene Sachen, da kommen von den Orsamen, diese Siegel, die sie nacheinander geöffnet werden, und dann kommen so diese Posaunen, die von Engeln geblasen werden, auch wieder Gerichte oder Schalen, die ausgegossen werden immer wieder, sind das sehr ähnliche Ereignisse, die da beschrieben werden. Aber das Ziel ist immer wieder, dass Menschen umkehren. Es wird ein Vers in Offenbarung 29 deutlich: Doch diejenigen, die diese Plagen überlebten, waren nicht zur Umkehr bereit. Sie hörten nicht auf, und dann kommt eine ganze Aufzählung von Lügen, von Dieben und was nicht alles. Ne? Also das Resümee: Gerichten, Plagen, Katastrophen. Die Leute hörten nicht auf. Also war der Sinn und Zweck von diesen Dingen, die beschrieben werden, dass man zum Umdenken kommt. Es ist nochmal ein Angebot, das finde ich jetzt nicht gerade das passende Wort, aber mir fällt nichts anderes an. Sie sind nochmal ein Anstoß zum Umdenken für die Menschen, dass sie zum Leben kommen, dass sie zu Jesus kommen. Die Offenbarung beschreibt eine fantastische Zukunft für alle, die dieses Jesus Christus, seine Vergebung annehmen. Das heißt, alle Tränen, es wird keine Tränen, kein Geschrei, keine Not, kein Leid mehr sein. Bei Gott sein, da wo immer Licht ist, wo es keine Finsternis ist, wo Heil ist, keine Krankheit, ne, dieses Jerusalem, was da beschrieben wird, diese Größe, diese Fülle, diese Gegenwart vom Vater, von Jesus Christus, wo man ist, wo man die Nähe hat, bei ihm zu sein, Heil, Gemeinschaft mit ihm, Reinheit, von Jesus Christus reingesprochen. Das sind auch Perspektiven, die in der Offenbarung berichtet werden, die einen Mut machen, die einem das vor Augen führen, was ist das Ziel, was hat Gott mit uns vor. Auch wenn vielleicht diese weiten Ziele, vielleicht weniger, von denen weniger berichtet wird und vielmehr vielleicht von diesen Plagen, Katastrophen, Nöten. Aber das Ziel ist eigentlich, dass Menschen aufmerksam werden, dass wir auf ihn schauen, dass Menschen zu Gott kommen. Im Kapitel 22, im letzten Kapitel von Vers 17, da heißt es: Der Geist Gottes und die Braut rufen, komm. Und wer diesen Ruf hört, der soll ebenfalls sagen, komm. Und wer Durst hat, der komme. Wer will, er trinke vom Wasser des Lebens, er bekommt es umsonst. Hier wird deutlich, dass die Offenbarung, dieses Buch zutiefst evangelistisch zu verstehen ist. Also zum Schluss nochmal diese Einladung an alle, die es lesen, die es hören, dieses Buches. Kommt zu mir und trinkt dieses Wasser des Lebens. Ich möchte, dass ihr gerettet werdet. Ich bin für euch gestorben. Ich bin der, der euch mit hinnimmt, der euch freispricht, der euch reinspricht, der euch diese weißen Kleider gibt. Das ist das Ziel dieses Buches der Offenbarung, dieses Angebot und dieses Wissen darum. Und hier ist eine Schwelle gesetzt, keine hohe Schwelle von Anforderungen, sondern es heißt, der trinke das Wasser, der bekommt es umsonst. Das ist eine herrliche Botschaft. Und eigentlich ist das, wo dieses kommen müsste, dieses glücklich sein, dieses Freudentrunken, dieses Jubeln, diese Freude. Wenn wir dieses Buch so verstehen. Ich hatte vor einigen Tagen, Tochter offene Tür in einer Schule, genau. Wir haben sie angeguckt, war bei der Anna. Und da waren so Klassenräume, wo die was gemacht haben, an einer Wand. Und da hat mich wieder ein Satz eingeholt. Da stand drauf, ich fordere von dir, weil ich dich achte. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Das war die Erinnerung ans Mathezimmer aus meiner Zeit. War auch immer dieser Spruch obendran. Und ja, Mathelehrer hatte öfters drauf gezeigt, aber das ging. Ne? Also hätte diese Tafel, dieser Vers im Russischzimmer oder in Deutsch oder Geschichte gestanden, dann hätte ich ganz andere Erinnerungen gehabt. Aber Mathe war okay. Ne? Aber ja, 40 Jahre später habe ich ihn wieder gelesen, halt an dieser Wand. Und ja, mein Mathelehrer hat auch drauf gezeigt, um nicht zu drohen, sondern einfach ein Stück klar zu machen, ihr müsst das lernen, weil es euch was weiterbringt, weil es euch hilft. Ne? Also ich wünsche mir auch manchmal, dass ne, dieses 1x1 oder was auch immer, oder was auch immer die heutzutage tiefer steckt in vielen, in mir und in vielen anderen auch. Ne? Weil das einfach wichtig ist, weil das hilft einem wirklich. Und ja, diese Offenbarung, dieses Lesen, auch wenn da viele Dinge beschrieben sind, die einen unbehaglich vorkommen, so sind sie doch da, damit wir standhalten, damit wir wissen, was auf uns zukommt. Es geht darum, nee, um uns zu verunsichern, es geht auch nicht darum, dass wir überlegen, jetzt sind wir da, jetzt müssten wir, also Öl und Wein tun nichts, also brauchen wir Öl und Wein auch nicht einkaufen. Das machen die gerade falsch, ne? Also die haben ja einen Wein leer gekauft im Netto und Benny, also die haben nicht richtig gelesen. Es geht nicht um den Zeitplan festzulegen, wo stehe ich auf der Skala, was muss ich machen, bin ich jetzt der Cleverste, jetzt muss ich einen Notstromer kaufen oder was auch immer, was da heutzutage jetzt so im Trend ist, sondern es wirklich die Gewissheit zu haben, Gott führt mich durch. Also es heißt nicht, dass wir Christen von all den Dingen unbetroffen sind. Da gibt es keine Ausnahme in diesen Nöten. Ob es Hunger, ob es Verfolgung, ob es Krankheiten sind oder Seuchen oder was auch immer. Also es gibt keine Verschonung. Wir sind mittendrin. Aber wir dürfen wissen, dass das nicht das Ende ist für uns, sondern dass es eigentlich ein Ruf ist, an den Menschen zu Gott umzukehren. Es geht nicht um Spekulation, um irgendwelche Berechnungen. Es geht eigentlich um die Offenbarung, um die Gegenwart wirklich wahrzunehmen und dass wir in der Gegenwart fest in unserem Glauben bleiben und unerschrocken und auch diese Zeiten leben können im Vertrauen und in Gemeinschaft mit Jesus Christus, in seiner Nähe, in seiner Hilfe mit ihm. Die Offenbarung von Johannes, die soll ermutigen, die soll trösten, die soll uns ermahnen, damit jeder so leben kann, wie wir es von Gott jetzt in unserer Zeit also auffassen, wie wir es erkennen, was dran ist, auch zu tun. Diesen Blick auf ihn, dieses Hören auf ihn, das ist das Wichtigste. Es geht um einen Lebensstil, einen wachen Lebensstil, wo wir Freude an Jesus Christus haben, ihn zu begegnen, wo wir sicher sind, zwischen mir und Jesus Christus ist alles in Ordnung. Er ist mein Herr, er ist der, der mir vergibt. Es ist alles in Ordnung und es kann eigentlich nichts, es steht nichts dazwischen. Gottes verheißene Zukunft kommt, sie ist nicht aufzuhalten. Und es ist wie eine Spirale vielleicht von vielen Dingen, die da kommen, wo sie es immer zuspitzt. Ne? Jesus beschreibt mal, es wird wie Geburtswehen sein, die auch immer wieder kommen und auch immer intensiver. Aber wann genau die Geburt ist, wann? Das können dann ne, auf die Minute genau, das können auch die nicht sagen, ne? Also die Hebamme oder die Ärzte. Das ist immer verschieden und so ist es auch in dieser Zeit. Es geht nicht um einen Zeitfahrplan aufzustellen und dann irgendwie sicher sind, ist es in meiner Generation, wenn Jesus wiederkommt oder in der nachfolgenden, in meiner Kindergeneration oder ne, geht mich das alles, tankiert mich das oder nicht. Darum geht es überhaupt nicht. Aber ein was will ich noch mit auf den Weg geben oder ein, was will ich denn noch, soll noch wichtig werden. Glückselig heißt es, die alle diese Worte bewahren. Glückselig, die es lesen. Und ich will aber noch auf einige Verse oder vorlesen aus dem Römerbrief, aus Römer 8, 35 bis 39. Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not, Angst, Verfolgung? Hunger, Entbehrungen, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers. Mit all dem müssen wir rechnen. Denn es heißt in der Schrift, deinetwegen sind wir ständig vor dem Tod bedroht. Man behandelt uns wie Schafe, die zur Schlachtbank bestimmt sind. Und doch, in allen tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendwas in der ganzen Schöpfung, die uns von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Ich finde diese Verse so passend zu wissen und zu lesen und zu hören, wenn wir diese Offenbarung lesen, wo vielleicht manches so unbehagen ist und wo auch manche ja, die Zeiten, die uns begegnen, wo wir manchmal überlegen, ja, wie kommen wir da durch? Dass es heißt, nichts kann uns trennen, nichts, keine Mächte. Egal, was da oder wie auch das in der Offenbarung beschrieben wird. Wir brauchen da keine Angst haben, dass wir da verloren gehen, weil von außen Einwirkungen sind, die Beziehung mit Jesus, die Rettung in Frage stellen oder kaputt machen. Wir kommen nicht drum herum um Not, um Verletzungen, um Bedrängnis. Aber es steht ganz klar und diese Verheißung steht ganz fest hier in Römer 8. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, egal was kommen mag. Und diese Perspektive, dieser Blick, die Offenbarung will den Fokus setzen auf Jesus Christus, der uns führt, der uns nah ist, der Menschen zur Rettung aufrufen will an diesen Zeiten, in den schwierigen Zeiten. Er ist der, der wiederkommt. Und er ist der, der diese Siegel, diese ja, öffnet, wo es geschehen Dinge im Himmel, werden Siegel geöffnet, es werden immer Taten gemacht, es werden etwas getan, was nachfolglich auf der Erde dann geschieht. Also es geht von Himmel aus. Hier unten ist nicht irgendwo sozusagen das wilde Chaos, wo dann im Himmel irgendwie immer was korrigiert werden muss, sondern es ist bei Gott Er weiß, was dran ist. Er kennt diesen Plan, diesen Weg. Und was er geschieht, was er dann tut im Himmel, das geschieht dann auf der Erde. Es ist unter Kontrolle, es ist in seiner Hand, in seiner Macht. Und wir sind nicht verloren. Wir sind nicht irgendwo in leeren Raum, wir sind in seiner Hand. Wie es am Anfang von diesen Sendschreiben bei den Gemeinden beschrieben wird. Die Sterne, die Gemeinde führen, halten, sind in seiner Hand. Und er sieht diese Leuchter, die rein sind in seinen Augen, weil Jesus Christus sie reingemacht und bereitet hat. Und er zeigt mir, oder er führt zwar Dinge an, er legt sie offen, er benennt sie, was unrein ist, aber mit dem Ziel der Korrektur, um ans Ziel zu kommen, in seine Nähe, bei ihm zu bleiben. Er möchte, dass wir bei ihm sind, weil es gut ist, weil es uns hilft, weil es uns glücklich macht. Das ist eine Perspektive. Ich hoffe, es ist ein Stück gelungen. Vielleicht ist ein Versuch wert, die Bibel mal wieder oder die Offenbarung mal so neu zu lesen und zu fragen, wo macht es mich glücklich? Wo berührt es mich mal jetzt wieder richtig? Mal diese Perspektive und nicht so schauen, ja, was kommt, wie ist das zu deuten, wie ist das sich vorzustellen, wie wird es beschrieben, sondern ja, die Verse. Und ich habe einfach mal einmal so schnell durchgeblättert. In manchen Bibeln sind ja die so bestimmte Verse dick gedruckt und es waren immer wieder welche dabei, die mich auch bewegt haben, die wirklich so einen froh machen, einzelne Verse. Ja, dazu möchte ich einladen. Ja, ich denke, ich würde euch einladen, kurz zu beten, darauf zu antworten. Und mir würde es gefallen, wenn wir noch das eine Lied, das erste Lied, ich habe es aufgeschrieben, O welch ein Tag, wenn wir das nochmal hinkriegen würden, nach der Gebetszeit und der Lobpreiszeit. Also, wer Freude hat oder wer Gott anwerfen möchte, den lade ich ein jetzt zum Gebet und dann versuchen wir mal noch das eine Lied hinzubekommen.